Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Genau, ihr habt es schon gehört, heute ist leider mein letzter Sonntag für eine ganze Weile. Also ich bin mindestens erstmal ein Jahr weg. Und ein bisschen ein Update. Ich werde am Mittwoch losfliegen. Und wie ihr schon gehört habt, gibt es aktuell leider in Kalifornien einige Waldbrände und Redding, die Stadt, in die ich ziehen werde, ist auch davon befallen. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie es dort in der Stadt aktuell aussieht. Also ja, man sieht es ein bisschen dunkel, aber diese Brücke, also dieses Ding, das ihr seht, das ist das Wahrzeichen im Zentrum der Stadt. Und hinten dran seht ihr das Feuer. Kannst ruhig die nächsten Bilder schon zeigen. Das sind Bilder vom aktuellen Brand. Nächstes. Das ist so die Karte. Ihr seht, in der Mitte ist Redding und alles, was dunkelrot ist, sind aktuelle Feuer. Alles, was hellrot ist, sind die Löscharbeiten schon fortgeschritten. Und ihr seht diese Hauptstraße in der Mitte und das teilt Redding ein bisschen in Ost und West. Und im Westen sind die Brände schon aktuell, haben auch schon viel zerstört. Einige der Lobpreisleiter in Bethel, die ihr vielleicht selber kennt von den Videos, die machen mit ihrer Musik, haben schon ihre Häuser verloren. Zum Glück ist meine Wohnung im Osten, dort ist noch im Moment alles sicher. Die Gemeinde ist im Norden, dort wo ihr Shasta Lake seht, ungefähr dort ist die Gemeinde, die ist auch sicher. Der Campus, wo ich studieren werde, ist quasi, wo ihr Redding seht mit dem roten Punkt, genau liegt es und ihr seht, wie nah das Feuer schon dort ist. Also wir sind wirklich am Beten, dass das Feuer nicht weiter dorthin schreitet, weil wenn der Campus brennt, wäre es natürlich für uns alle nicht wirklich gut. Also einfach in euren Gebeten halten, dass dieses Feuer möglichst schnell gelöscht wird. Es herrschen in Redding zur Sommerzeit 54 bis 50 Grad. Also wir hatten letzte Woche ein paar heiße Tage, aber das ist nichts im Vergleich zu was mich dort an Hitze erwarten wird. Und das begünstigt natürlich die Lage sehr. Es hat auch schon seit Monaten nicht mehr geregnet und das ist alles der Wald. Die Wälder sind trocken und deswegen kann das Feuer sich so schnell ausbreiten. Gestern habe ich gelesen, dass es mittlerweile 84.000 Hektar sind schon abgebrannt. Und die haben das Feuer im Moment nur 3% unter Kontrolle. Also aber wir glauben, dass Gott Wunder tun kann. Und alle Studenten, wir sind so voller Feuer, wir gehen hin, um mehr von Gott zu lernen. Und bei uns ist es, wir sehen das Feuer, aber irgendwie haben wir trotzdem Hoffnung, dass es passieren wird. Und ich musste heute Morgen an die Bibelstelle denken, wo Daniel mit seinen Freunden in diesem Feuerofen stand. Und Gott hat gesagt, ihr werdet nicht verbrennen. Und das heißt nicht, dass sie in dieser Situation nicht die Hitze gespürt haben oder die Bedrängung gespürt haben, aber trotzdem hat Gott gesagt, euch wird nichts passieren. Und genau mit der Einstellung gehen wir auch hin. Wir sehen die Hitze, wir spüren die Hitze, aber wir sind davon überzeugt, dass Gott uns da durchtragen wird. Das ist so ein bisschen als Update. Okay, mein Thema für heute wird kurz und knackig, aber ich hoffe, dass ihr euch daraus was mitnehmen könnt. Das Thema heißt Durchhaltevermögen als Nummer 8. Und das sagt wahrscheinlich jetzt niemandem was, aber ich verspreche euch, dass am Ende dieser Botschaft jeder genau versteht, was ich heute sagen möchte. Ich möchte nämlich heute zu all denjenigen sprechen, die Verheißungen von Gott mit sich tragen, die sie nur noch nicht gesehen haben. Die Wünsche und Träume in ihrem Leben haben, nach denen sie schon so lang Ausschau halten, aber irgendwie passiert nichts. Vielleicht waren es Prophetien. Vielleicht hat Gott euch Bilder geschenkt. Vielleicht hat Gott ein wirkliches Verlangen in euch gelegt. Das kann alles sein. Es kann sein, ich möchte mal predigen. Gott hat mir eine wunderschöne Stimme geschenkt und mir versprochen, dass ich sie irgendwann benutzen kann. Ich kann richtig gut schreiben und ich würde so gern ein Buch schreiben. Vielleicht ist es aber auch nur, ich habe mir so sehr Freunde gewünscht und Gott hat mir versprochen, dass er mir Freunde schenken wird. Ich habe mir so sehr eine Frau oder einen Mann gewünscht und Gott hat mir versprochen, dass er mir einen Ehepartner schenken wird. Ich würde so gerne Kinder haben, weil ich weiß, dass ich berufen bin, Mutter zu sein, aber irgendwie sind die Umstände noch nicht da. Zu euch möchte ich heute predigen. Denn jeder von uns hat eine Berufung. Jeder Einzelne, der heute hier steht, hat eine Berufung in seinem Leben. Und wir können das in der Bibel nachschauen. Keiner von euch ist heute zufällig hier. Keiner von euch ist zufällig in der Welt. Selbst wenn Eltern sagen, das Kind ist zufällig da. Nein, Kinder müssen in die Welt gesprochen werden und sie werden durch Gott in unsere Welt gesprochen. Das heißt, jeder Einzelne hat eine Bestimmung. Eine Bestimmung, die so detailliert beschrieben worden ist, dass nur ihr sie erfüllen könnt. Aber was ist, wenn wir das schon wissen? Und irgendwie passiert nichts. Wir leben jedes Jahr aufs Neue, der gleiche Alltag. Jedem Anfang des Jahres sagen wir, dieses Jahr passiert. Dieses Jahr werde ich in der Gemeinde endlich gesehen werden. Dieses Jahr werde ich endlich die Arbeitsstelle bekommen, die ich schon mein Leben lang erträume. Dieses Jahr passiert es. Und dann ist das Jahr wieder vor uns und mitten im Jahr denkt mir so, Mensch, irgendwie ist das Jahr genauso bescheuert wie letztes Jahr. Und es ist noch nichts passiert. Wenn wir mit so einer Enttäuschung leben, mit so einer Verletzung, dass Gott, du hast doch mal gesprochen, warum ist denn nichts da? Reagieren wir Menschen auf drei Arten. Die erste Art ist Wut. Gott, du hast versprochen, warum machst du es nicht endlich? Was soll das? Ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde, ich bete, ich habe mich taufen lassen, ich nehme am Abendmahl teil, ich singe im Lobpreis. Du hast es doch versprochen. Warum? Okay, wenn es so ist, wenn du eh nichts tust, dann gehe ich halt nicht mehr in den Gottesdienst. Dann gebe ich meinen Dienst ab, ich bete nicht mehr dafür, ist doch eh egal, du machst ja eh nichts. Die erste Reaktion. Die zweite Reaktion, und darunter falle ich selber, ist Scham. Dann bin ich wohl nicht gut genug dafür. Dann bin ich wohl nicht gut genug zu predigen. Es wird bestimmt jemand was Besseres geben als mich. Dann habe ich irgendwie nicht das richtige Etwas. Dann verdiene ich keinen Partner, dann verdiene ich keine Kinder. Dann verdiene ich den Job wohl nicht. Wir schämen uns für uns selber, weil wir irgendwie es nicht auf die Reihe kriegen. Die dritte Art, wie wir mit so einer Verletzung oder Enttäuschung reagieren können, ist Angst. Was wird dann aus meiner Zukunft? Was wird, wenn ich keine Kinder bekomme? Was wird, wenn ich den Partner nicht finde? Was wird aus mir? Angst, was? Und wir verfallen in so eine Angst, die uns irgendwie nicht klar denken und sehen lässt. Und all diese drei Reaktionen sind ein Zeichen dafür, dass wir nicht geduldig auf den Herrn harren. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo über Geduld und auf den Herrn harren, auf den Namen des Herrn anrufen, geduldig weitergehen, geredet wird. Und ich habe euch einfach mal zwei Stellen ausgesucht. Das erste ist in Klagelieder 3, 26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen oder zu harren. Im Psalm 52, Vers 9. Ich danke dir ewiglich, denn du kannst es wohl machen. Ich will harren auf deinen Namen, denn deine Heiligen haben Freude daran. Geduldig auf den Herrn harren. Was genau heißt das in der Praxis? Ich habe das gelesen und habe mich selber gefragt, okay, wie sieht das genau aus? Was ist eigentlich Geduld? Da habe ich mir die Definition von Geduld angeschaut. Noch nicht mal die geistliche, spirituelle, sondern einfach die sachliche Wikipedia-Definition von Geduld. Und da steht, das Wort Geduld, auch altertümlich Langmut, bezeichnet die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend. Ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer in Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Und wenn wir das jetzt hören und da steht, wir sollen geduldig auf den Herrn harren, ist das Wahnsinn. Der erste Teil geduldig. Wir sollen selbst selbst wenn diese Wünsche, diese Berufung, diese Träume, diese Visionen, diese Prophetien, selbst wenn sie nicht erfüllt werden würden, selbst wenn sie noch 10 Jahre zurückgestellt würden, sollten wir voller Hoffnung und Gelassenheit und Standhaftigkeit sie ertragen. Und der zweite Punkt in diesem Satz ist auf den Herrn. Denn aus unserer eigenen Person wird es uns niemals gelingen, in schwierigen Situationen, im 40 Jahre durch die Wüste gehen, standhaft, mit Gelassenheit und Hoffnung zu warten. Und deswegen brauchen wir den Herrn. Denn wenn wir als Mensch schon vollkommen sind, in unserem Herrn, in Jesus, wenn unsere Identität schon feststeht, wenn wir gelassen, in voller Hoffnung durch das Leben können, weil wir vollkommen sind ohne diese Verheißungen, sondern weil wir unsere Identität in Jesus gefunden haben, weil wir unsere Vollkommenheit, unsere ganze Liebe, unser Friede, unsere Stärke, unsere Identität, unsere Angenommenheit in Jesus finden, dann wird es uns leicht fallen, voller Hoffnung, voller Gelassenheit, geduldig auf den Herrn zu harren. Manchmal gebraucht Gott die Wartezeit, um an uns und unserem Charakter zu arbeiten. Manchmal bist du in dieser Situation, in der du dich fühlst, dass du immer wieder im Kreis läufst und irgendwie sich nichts ändert, weil Gott sagt, sag mal, merkst du nicht, dass ich was in dir tun möchte? Warum habe ich immer wieder den gleichen Schmerz? Vielleicht möchte Gott mir mit meiner Eifersucht helfen. Vielleicht möchte Gott mir mit meiner Wut helfen. Vielleicht möchte Gott mir mit meiner Geduld helfen. Vielleicht gibt es noch Charakterzüge, die erst geformt werden müssen, denn ohne sie können wir unsere Bestimmung nicht richtig ausleben. Bist du schon an dem Zeitpunkt, dass du in deinem Leben die Früchte des Geistes siehst? Was sind die Früchte des Geistes? In Galater 5 lesen wir: Was die menschliche Sehnsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeiten, Spaltungen, Neid, Trunk, Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früh getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Hülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Wie viele Punkte davon könnt ihr wirklich sagen, das lebe ich? Das lebe ich. Wenn man fragt, wie ist Winston? Können wir die Dinge sagen? Wenn man fragt, wie ist Talita? Können wir diese Dinge sagen? Sind wir wirklich schon so gebildet? Sind wir schon Jesus ähnlicher geworden, um in dieser Bestimmung, in diesen Verheißungen zu wachsen? Selbst wenn es um Ehepartner geht. Man braucht Geduld in Ehen. Ich bin noch nicht verheiratet, aber ich habe Eltern. Man braucht Geduld in Ehe, Kompromissbereitschaft, Langmut, Geduld, Freundlichkeit. Selbst in so einfachen Sachen, in Freundschaft. Wenn du predigen möchtest, wenn du eine Gemeinde leiten möchtest und du hast ein Wutproblem, ich kann dir sagen, das wird nicht so gut funktionieren. Der zweite Punkt. Nicht, weil es nicht so aussieht, wie du es dir vorgestellt hast, heißt es, dass es nicht von Gott kommt. Viele von euch wissen, dass ich predige oder dass ich sonntags manchmal hier vorne stehe und leite. Aber das kam nicht von jetzt auf gleich. Ich wusste, dass ich eine Berufung in meinem Leben habe. Ich wusste, dass Gott den Predigtdienst und Lobpreis in meinem Leben benutzen möchte, um Durchbrüche nicht nur in meinem Leben, aber auch im Leben von anderen zu bewirken. Aber es gab eine Zeit lang, wo ich keine Noten halten konnte. Es gab eine Zeit lang, wo meine Stimme nach 2 Minuten den Geist aufgegeben hat, weil sie untrainiert war. Es gab eine Zeit lang, dass wenn jemand neben mir die Zweitstimme gesungen hat, dass ich alle Töne getroffen habe, nur nicht die richtigen. Aber ich wusste dennoch, dass Gott das benutzen würde, um irgendwann Durchbrüche zu schaffen. Und dann hätte ich damals sagen können, ach, Gott hat mich berufen und er wird schon den Heiligen Geist benutzen. Ich möchte Sonntag vorne stehen und Lobpreis leiten. Aber so geht es manchmal nicht. Denn Gott kann auch die Wartezeit benutzen, um an uns zu arbeiten. Ich musste jahrelang üben. Ich musste meine Stimme trainieren. Ich musste mir Videos anschauen, wie man Musiktheorie beinhaltet. Ich musste mit Liedern mitsingen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jahrelang. Ich habe nicht immer vorne gestanden. Ich habe in der Jugendband damals angefangen. Mit dem Joshua, der hat geleitet und ich habe die Backing Voices gemacht. Und ganz oft hat man meine Stimme nicht mal gehört. Erstens habe ich zu leise gesungen und zweitens war ich so unsicher in meiner Stimme, dass ich gar nicht richtig laut singen wollte und konnte. Aber das hat diese Sehnsucht in mir noch verstärkt und ich habe gesagt, egal was passiert, ich trainiere so lange und so hart, bis ich eines Tages hier vorne stehen kann, in meiner Berufung stehen kann und mein Bestes geben kann. War das der Werdegang, wie ich es mir vorgestellt habe? Nein. Ich dachte, dass irgendwann der Himmel sich öffnet, der Heilige Geist auf mich fällt und ich mit Engelstimmen singen kann. Und das kann auch passieren, aber es ist nicht immer der Fall. Und es ist meistens nicht der Fall, genau. Und wie gehen wir dann mit der Situation um? Bleiben wir dann stur stehen? Warum fragt Winst mich nicht, dass ich singen kann im Lobpreisteam? Warum nicht? Ich bin doch berufen. Aber hast du schon das getan, was dich vorbereiten wird, um irgendwann da vorne zu stehen? Hast du schon investiert? Wir haben von Julian gehört heute Morgen. Julian hat nicht gewartet, bis ihn irgendjemand aufgefordert hat zu dienen. Julian ist gekommen und hat gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich dienen? Er hat nicht beleidigt irgendwo gesessen und warum fragt mich denn niemand fürs Willkommensteam? Warum sieht mich Winston nicht? Warum sieht mich die Leitung nicht? Julian ist gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte dienen. Und er hat im Kinderdienst, im Willkommensteam, in der Jugend, Sportclub, alle Sachen, wo er gedient hat, von sich aus. Weil er die Initiative ergriffen hat, weil er treu war, weil er demütig war. Manchmal sieht es nicht so aus, wie wir es möchten. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht dahinter ist. Ich möchte mit euch zum Abschluss auf eine Geschichte eingehen. In Samuel, 1. Samuel 16. Und da hat Gott gesagt zu Samuel, dass er nach Bethlehem gehen soll, weil er dort den neuen König finden würde für Israel. Und Gott, dann hat Samuel gesagt, okay, mache ich so. Und wir fangen an in 1. Samuel 16, 4 bis 8. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, denn kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab. Und er dachte, Das ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Hier geht es um den nächsten König. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in den Augen fällt, ich aber sehe das Herz. Kann ich euch heute sagen, dass nicht, weil jemand ein Talent hat oder gut aussieht, dass nur sie die Berufenen sind, die Gott benutzen möchte. Gott möchte jeden von euch benutzen. Und oftmals benutzt er die, die kein Mensch sieht, aber die treue Diener sind, weil Gott das Herz sieht. Samuel hat den großen Stattlichen gesehen und dachte, das muss der König sein. Aber Gott sagte, nein, das ist er nicht. Es geht weiter. 1. Samuel 16, 8 bis 10. Isai, der Vater, rief seinen nächsten Sohn, Abinadab, und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Dann ließ Isai Shima vortreten. Aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai alle 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte, kein von ihnen hat der Herr auserwählt. Manchmal sagt Gott 7-mal Nein, bis er Ja sagt. Ausdauer. Der 8. hat nämlich noch gewartet. 7, die Zahl, steht für Vollendung. Und hier hat Gott ein vollendetes Nein gesagt. Aber wir lesen weiter. 1. Samuel 16, 11. Dann fragt er Isai, sind das all deine Söhne? Wahrscheinlich war Samuel an dem Punkt total verwirrt, weil Gott hat ihm gesagt, da ist ein König. Und alle Söhne sind da und er sagt Nein zu allen. Also fragt er, sind das wirklich all deine Söhne? Isai antwortete, nein, der Jüngste fehlt noch. Der Jüngste fehlt noch. Wir müssen uns immer vorstellen, er hat eigentlich 8 Söhne, aber er bringt nur die 7, wo er denkt, dass sie der König sein könnte. Und bringt den 8. gar nicht. Aber Gott sieht das größere Bild. Er sagt, nein, der Jüngste fehlt noch, David, er hütet die Schafe. Und wenn wir Davids Geschichte kennen, wissen wir genau, was David gemacht hat. David war die Schafe am Hüten, David war am Dienen, David war am Lobgesang singen zu seinem Gott, als niemand ihn gesehen hat. Während seine Brüder zum König erkoren wurde, war David am Dienen. War David am Loben und Preisen. Der Jüngste fehlt noch, er hütet die Schafe. Die Nummer 8. Was ist die Bedeutung der Zahl 8? Ein Neuanfang. Ein Neubeginn. Es geht weiter in 11. Lasst ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er nicht hier ist. Wir setzen uns nicht hin, bevor er nicht hier ist. Gott hat nicht vergessen, dass ihr verheißen seid, dass er Verheißung führt. Gott hat eure Prophetien nicht vergessen. Gott hat nicht vergessen, dass er einen Plan mit euch hat. Es wird nichts passieren, bevor ihr nicht bereit seid, darin zu wandeln. Er sagt, ich setze mich nicht hin, bevor der Auserkorene hier ist, um das zu erfüllen, was ich mit ihm geplant habe. Wenn ihr diese Herzenhaltung habt, diese Bereitschaft, ihr dienen wollt, ihr immer wieder zu Gott hingeht, immer wieder anklopft, wird nichts passieren, bis ihr nicht bereit seid. Und Gott wird mit euch seinen Plan erfüllen. Gott wird diese Arbeitsstelle bringen, zu der ihr berufen seid. Gott wird euch den Partner schenken. Gott wird euch die Kinder schenken. Gott wird euch den Dienst schenken. Gott wird euch die Leiterschaft schenken. Wir setzen uns nicht hin, bevor er da ist. Und dann 1. Samuel 16, 12 bis 13. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es. Salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nie mehr. Euer Moment der Salbung wird kommen. Und auch wenn es erstmal 7-mal Nein ist, halte durch. Habt Durchhaltevermögen. Dient. Lobt den Herrn. Denn ihr seid die Nummer 8. Ihr seid die Nummer 8, die gebraucht wird. Und wenn das Öl des Herrn kommt und der Herr Besitz von David nahm und er verließ ihn nie mehr. Denn Gott ist da. Und wenn Gott seinen Segen ausspricht, nimmt er ihn nicht zurück. Lasst uns aufstehen und beten. Und ich möchte 2 Gebete für 2 Gruppen von Menschen aussprechen, die heute hier sind. Das erste Gebet ist für die, die sagen, okay, Talita, du hast jetzt davon gesprochen, dass Jesus für jeden von uns einen Plan hat, dass jeder von uns irgendeinen Sinn in diesem Leben hat. Ich möchte diesen Sinn in meinem Leben erfüllen. Ich weiß im Moment nicht, wo es für mich hingeht. Vielleicht bist du noch in der Schule und du denkst, okay, was kommt als nächstes? Oder du hast gerade einen Job verloren oder du fühlst dich in deinem Job nicht mehr wohl und denkst, was kommt als nächstes? Oder du bist gerade durch eine Scheidung gegangen und du denkst, was kommt als nächstes? Oder du hast ein Kind verloren und du fragst dich, was kommt als nächstes? Ich kenne diesen Jesus noch nicht, aber ich möchte das erfahren, was das heißt, dass ich meine Bestimmung finde. Und ich möchte heute mein Leben Jesus geben, damit ich auch diese Sicherheit haben kann, dass Gott was mit mir machen möchte. Dann könnt ihr mit mir folgendes Gebet sprechen. Schließt einfach eure Augen. Ihr könnt es leise, ihr könnt es laut beten. Aber Gott sieht jedes Gebet. Okay? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Ich möchte dich heute um Vergebung bitten für alles, für alle Schuld, die ich auf mich geladen habe. Und ich möchte es heute für deine Füße legen. Ich möchte heute all diese Last ans Kreuz bringen und dafür dich in mein Leben aufnehmen. Ich möchte heute sagen, dass ich mich als dein Kind bekenne. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mir zeigst, was du mit mir in diesem Leben vorhast. Dass du mir deinen Plan zeigst. Nicht das, was ich möchte, wie ich es mir vorstelle, sondern was du als mein Gott als idealen Plan für mich siehst. Amen. Das zweite Gebet ist für all die, die Jesus schon aufgenommen haben und die ihren Plan, ihre Wünsche, ihre Prophetien kennen, aber so viel davon noch nicht gesehen haben. Und denken, Vater, ich kann nicht mehr. Wann kommt der Moment, dass ich als 8. Person endlich gesehen werde? Dass sich endlich alles für mich erfüllt? Dass ich endlich die Salbung bekomme? Dass ich endlich den Partner bekomme? Dass ich endlich den Job bekomme? Dass ich endlich die Freude bekomme, auf die ich schon so lange warte? Dann betet mit mir als nächstes. Jesus, wir danken dir, dass du in unserem Leben bist. Und wir danken dir, dass dein Plan mit uns feststeht. Und selbst wenn ich jetzt gerade diese Wut, diese Scham oder diese Angst fühle, heißt es nicht, dass dein Plan nicht mehr kommen wird. Ich bitte dich, dass du diese Gefühle der Angst und der Scham und der Wut von mir nimmst und diese Geduldigkeit, die Gelassenheit, die Hoffnung jetzt sich tief in meinem Herzen verankert. Und dass ich sagen kann, dass ich jeden Tag, ob es sich erfüllen wird oder nicht, geduldig auf den Herrn harren werde. Ich danke dir, Vater, für mein Leben. Und ich möchte es dir heute neu geben. Amen.